Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Es gibt aktuell wenige Diskussionen, die so intensiv geführt werden wie die Debatte um die Demokratie, um ihre Bedrohung und die Rolle der Medien bzw. des Journalismus. Und dieses beziehungsweise ist ganz bewusst gesetzt, denn es ist nicht das Gleiche. Man muss den Journalismus sogar vor den Medien schützen. Das sagt zumindest Roger Devecq. Und wenn sich jemand mit Journalismus und Medien auskennt, dann der ehemalige Generaldirektor der SRG. Er bringt sein neues Buch mit, Das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, und spricht nach einer kurzen Leseprobe mit Nicola Steiner darüber, wie sich die Medien vom kuratierten Ganzen zum Blockbuster-Journalismus wandelten, über News deprivierte, wo man heute noch guten Journalismus findet und wie sich der Journalismus heute selbst verkaufen muss.
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Die Einleitung aus dem erwähnten Buch »Das Prinzip trotzdem«, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Und diese Einleitung hat den Titel »Die Kunst heute ist, Journalismus zu machen, trotz der Medien«. Journalismus ärgert. Der gute Journalismus erbost diejenigen, die er treffsicher kritisiert. Der schlechte Journalismus ist sowieso eine Plage. Am schlimmsten aber ist die Absenz von Journalismus. Demokratisch gesinnte Menschen vermissen ihn schmerzlich, in Diktaturen beispielsweise, die keine unabhängige Presse dulden. Und vielerorts im Westen verabschiedet sich der Journalismus, von seinem Berufsethos und Berufsstolz, von seiner Herkunft als Kind der Aufklärung, von seinem Dienst an der Res Publica, der öffentlichen Sache, just zu dem Zeitpunkt, da Desinformationen grassieren und autoritäre Populisten die Demokratie bedrängen. Der Journalismus findet nicht aus seiner Krise. Warum? Es gibt mehr Medien, aber immer weniger Mittel für den Journalismus. Online-Märkte, Google, Facebook, andere digitale Plattformen vereinnahmen die Werbung, die einst den Journalismus finanzierte. Zahlreiche Presseverlage wollen ihren Niedergang aufhalten, indem sie das Angebot graduell boulevardisieren, viele Softthemen und laute Meinungen bringen. Um Digitalabonnentinnen und Abonnenten und Klicks zu erzielen, tun sie fast alles. Und solche Boulevard-Digitalisierung, wie ich es nenne, nützt den Populisten, die sich derselben Stilmittel bedienen, Aufregung und Zuspitzung. Taktgeber sind die sozialen Medien. Viele journalistische Medien ahmen sie nach, statt sich zu unterscheiden. Ähnlich wie Posts auf Instagram sind zahllose Artikel und Videos auf dem Ego-Trip. Ich-Journalismus ist angesagt. Und oft nimmt dieses Ich mehr Platz ein als der Gegenstand der Berichterstattung. Wie TikTok-Influencerinnen und Influencer betreiben sogar Qualitätszeitungen Live-Coaching. Täglich beglücken sie die Leserschaft mit Tipps für ein langes Leben, ein erfülltes Liebesleben, ein neues Sexleben, ein ausgeglichenes Familienleben, ein optimiertes Büroleben und testamentarisch wohlgeordnetes Ableben. Schnelle Interviews anstelle der gründlichen Auseinandersetzung mit einem Thema, allzeit befragte Expertinnen und Experten haben jenes Wissen einzubringen, das Schrumpfredaktionen abgeht. In Unkenntnis der Fakten freilich hat man umso schneller eine Meinung. Die Meinungsinflation im Journalismus wie bei Ex und Co. entwertet sowohl die Fakten als auch die Meinungen als auch die Medien. Alle Viertelstunde ist ein neuer Beitrag ins Netz zu stellen. In den meisten Redaktionen wird mehr produziert und weniger recherchiert. Viele gescheite Köpfe meiden oder verlassen eine Branche, die seit 3 Jahrzehnten vornehmlich abbaut, statt zu investieren. Der Braindrain läuft Er ist die größte Gefahr, von der am wenigsten die Rede ist. All das mindert zusätzlich den Stellenwert des Journalismus, der sowieso sein Monopol als Vermittler von Informationen, als Gatekeeper, wie man auch sagt, verloren hat. Darauf reagiert er nervös. Die mediale Aufgeregtheit macht nicht wenige Menschen nachrichtenmüde. Still und leise gehen sie auf Abstand zum Medienbetrieb. Und das stachelt diesen an, erst recht wiederum alle Schliche anzuwenden, um Klicks zu ergattern, abermals auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Ein Teufelskreis. Doch der Teufelskreis, der lässt sich durchbrechen. Es gibt Grund zum Optimismus, zu einem sorgenvollen Optimismus, wie US-Außenministerin Madeleine Albright zu sagen pflegte. Der Medienbetrieb bringt zwar jeden Unsinn, der sich schreiben, ausstrahlen oder ins Netz stellen lässt, aber dann kritisiert er eben diesen Unsinn. Journalismus ist hochanfällig und entfaltet starke Abwehrkräfte. Keine Branche ist dermaßen selbstgerecht und zugleich dermaßen selbstkritisch. Wie die Demokratie ist der Journalismus der vorweggenommene Verzicht auf Perfektion zugunsten von Versuch und Irrtum, von Lernfähigkeit und kleinen Schritten nach vorn. Von der Demokratie wie vom Journalismus lässt sich sagen, vieles läuft schlecht, doch ohne sie liefe es noch schlechter. Der Fluch ist ein Segen. Und so wie die Demokratie aus der Imperfektion des Menschen das Bestmögliche macht, so leistet der Journalismus auf imperfekte Weise insgesamt hervorragende Dienste an der Demokratie. Aber nicht nur, nicht immer und nicht automatisch. Auf dieses insgesamt kommt es an. Wie entwickelt sich per saldo das Verhältnis zwischen guten Diensten und Bärendiensten an der Demokratie? Journalismus beeinflusst die Voraussetzungen dieser Demokratie, die politische Kultur zum Beispiel, die Sachlichkeit der Debatte und Qualität der Meinungsbildung, die entsprechende Lernbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, ihren mehr oder minder ausgeprägten Bürgersinn, Gemeinsinn und den Zusammenhalt des Gemeinwesens, kurzum die Kraft der Demokratie, so hieß übrigens ja auch mein vorletztes Buch. Und wo diese jetzt angefochten wird, diese Demokratie, gäbe es denn nicht einen demokratiefreundlicheren Journalismus? Die Presse, sie ist zugleich ein Fundament und eine Infrastruktur der Demokratie. Doch die meisten Verleger, Medienmanagerinnen, Redakteure und Journalistinnen ziehen daraus einen falschen Schluss. Sie haben die Vorstellung verinnerlicht, dass alles, was sie tun, letztlich der Demokratie nütze. Dass der wild gewordene Kampf um Aufmerksamkeit diese Demokratie beschädigen kann, wollen viele Medienleute ungern wahrhaben. Einzelne Fachportale wie in der Bundesrepublik übermedien.de, eine Gründung des Journalisten Stefan Nickemeyer, pflegen eine konsequente Branchen-Selbstkritik. Einzelne gestandene Redakteurinnen und Redakteure nutzen auch ihre Talkshow-Auftritte, um Untugenden des eigenen Gewerbes zu erörtern. Aber in den Publikumsmedien gilt die Debatte mehr den Fragen des Handwerks und der Haltung, etwa dem geeigneten journalistischen Umgang mit rechtsextremen Kräften als strukturellen Missständen. Der Medienbetrieb erörtert am laufenden Band Fehlentwicklungen in Politik und Wirtschaft, aber oft verdrängt er die Folgen eigener Auswüchse. Dabei ist dies ein hochaktuelles Thema. Populismus und der raumgreifende Boulevardismus bilden eine Art objektive Allianz, die per Provokation, per Bewirtschaftung von Ängsten und Aufgeregtheiten die Wählerschaft bzw. Nutzerschaft maximiert. Journalismus kann sehr wohl die Feinde der Pressefreiheit stärken. Die Gesetze des Journalismus und die des Medienbetriebs laufen auseinander. In diesem Spagat besteht die Kunst darin, Journalismus zu machen trotz der Medien, trotz Medienkrise, trotz Medienkonzentration, trotz des Abbaus von Redaktionen, trotz der globalen Plattformen, trotz des kommerziellen Drucks, trotz erodierender Gehälter und Honorare, trotz Lügenpresse, halt die Fresse, trotz der postfaktischen Ära, in seinem Wesen wie in seiner Arbeit weiterhin dem Prinzip trotzdem zu folgen, das ist die Aufgabe des Journalismus. Der 2009 verstorbene und branchenüblich auch bald vergessene Reporter Andreas Kohlschütter hat dieses Prinzip trotzdem formuliert, vorgelebt. Anfang der 1980er Jahre entsandten ihn die damals liberale Weltwoche und die Zeit für 3 Wochen nach Afghanistan. 3 Monate später kehrte er zurück und war der weltweit allererste, der warnte, dass die vom US-Geheimdienst CIA damals geförderten Gotteskrieger das Verhängnis des Westens seien und nicht sein Instrument. Wenn Fachleute journalistische Beiträge zu ihrem Wissensgebiet lesen, meine Damen und Herren, dann sehen sie oft Fehler. Sie werden oft selbst eben ihre Fehler entdecken, Ungenauigkeiten, Unkenntnis relevanter Zusammenhänge, falsche Proportionen, manchmal aber besticht und begeistert das kompetente Durchdringen des Stoffs. Und das ist die Journalismuschance. Die Journalismuskrise wiederum ist Bedeutungs-, Identitäts-, Renditekrise. Sie zu meistern ist umso dringlicher, als die Machtwelt der Politik jeden Akteur, der schwächelt, weiter zu schwächen pflegt. Die Überwachungsgesellschaft will die Pressefreiheit einengen, nicht etwa ausweiten. Und wie sieht nun etwa dieses Buch aus? Die Kapitel 1 bis 3 zeichnen einen kleinen Sitten- und Unsittenbild des Journalismus in Geschichte und Gegenwart. Ich befasse mich namentlich sehr gern mit dem eigentlichen Gründer des journalistischen Gedankens, 1631, der Franzose Theophraste Renaudot. Kapitel 4 schildert den laufenden Generalangriff auf die Medienfreiheit, wie ich soeben erwähnte. Die Kapitel 5 bis 7 skizzieren, was zu tun ist, wie sich der Journalismus selbst helfen kann und wie der Staat helfen muss. Die Regierungen, sei es in der Schweiz, sei es in der Bundesrepublik, sei es in Österreich, sollten dabei eine Journalismuspolitik entwickeln anstelle der herkömmlichen Medienpolitik. Vorrangig ist es ja, den Journalismus zu fördern und nicht den Medienbetrieb, der verrückt spielt. Doch wie sieht Journalismuspolitik aus? Im Kern, staatliche Förderung bestärkt die Staatsferne, die Freiheit des Journalismus, sofern eine unabhängige Förderinstanz allgemeingültige feste Regeln anwendet. Und hier sind, liebe Leserinnen und Leser, die nordeuropäischen Staaten Vorbild. Sie sind Spitze in der Medien- oder Journalismusförderung, Spitze in der Medienvielfalt, Spitze im Medienvertrauen der Bürgerinnen und Bürger und Spitze in der Medienfreiheit in diesem Ranking der NGO Reporter ohne Grenzen. Der Philosoph Michel Foucault schrieb 1983, ich zitiere, ich suche nicht zu behaupten, alles sei schlecht, sondern alles sei gefährlich, was nicht genau dasselbe ist wie schlecht. Wenn alles gefährlich ist, dann haben wir eben stets etwas zu tun. Folglich führt meine Position nicht zur Apathie, sondern im Gegenteil zu einem pessimistischen Hyperaktivismus. Doch vor der Hand bleibt auch die schweizerische Politik, Journalismuspolitik, Medienpolitik geradezu passiv, obwohl es zu den elementaren Staatsaufgaben zählt, die Presse als kritische Infrastruktur der Demokratie instand zu halten. Deutschland tut sich schwer, Österreich tut sich schwer, die Schweiz tut sich schwer. In einer Volksabstimmung 2022 haben ja 55% ein Maßnahmenpaket zugunsten der Medien abgelehnt, namentlich weil es große und reiche Verleger begünstigte. Doch besonders die kleine zweisprachige Stadt Freiburg, Fribourg, mein Heimatkanton, hat hier Modelle entwickelt zur Förderung des Journalismus, vielleicht können wir mit Nicola Steiner darüber sprechen nachher, eingeführt, die vielversprechend sind. Ihrerseits sollten aber auch die Journalistinnen und Journalisten öfter das Heft in die Hand zu nehmen versuchen. Wer am laufenden Band den Politikern und Managerinnen erläutert, wie sie es besser machen könnten, darf sich selbst in die Pflicht nehmen. Resolut muss der Journalistenberuf seinen Berufsstolz und sein Berufsethos gegen den Medienbetrieb behaupten. Ein Journalismus, der das Prinzip trotzdem hochhält, der hilft sich selbst. Und nun freue ich mich auf den Austausch mit Nicola Steiner.
Ich komme. Vielen Dank, Roger. Das war jetzt sehr aufschlussreich. So, wenn du morgens die Zeitung aufschlägst und liest, was geht dir da durch den Kopf?
Ich schlage sie nicht auf. Ich lese nicht mehr auf Papier.
Echt?
Oder praktisch nicht mehr, sondern ich scrolle. Und beim Scrollen fällt mir auf die Willkür. Es gibt viel Verkaufe und wenig Dramaturgie.
Das sagt natürlich auch der ehemalige Zeitungsmacher, der nicht nur auf den Inhalt schaut, sondern auch, also auf den Inhalt im Sinne von, was ist passiert, sondern wie wird das, was passiert, dann auch verkauft, oder? Du hast jetzt von dem Ich-Journalismus gesprochen, der immer
also
stärker...
Also die gedruckte Zeitung war so eine Art kuratiertes Ganzes. Und natürlich improvisiert, weil die Aktualität immer mal überrascht, verrückt spielt, aber ein kuratiertes Ganzes und auch eine Kumulierung kleiner Publika. Und die eine hat sich für den Wirtschaftsteil interessiert und der andere für eine Opernrezension. Und so mit vielen kleinen Publika kam ein großes Publikum zusammen. Und dann begann am Fernsehen zuerst mit dem Quotendenken und dann in den geschriebenen Medien mit dem Klickdenken. Die Vorstellung, man muss immer mit wenigen Angeboten das große Publikum erreichen. Hm. Blockbuster.
Das breite Publikum.
Das breite Publikum. Und ich denke, wir sind jetzt aber eigentlich in der Pflicht, den Paradigmenwechsel zurück zur Kumulierung kleiner Publika zu tun. Denn wir sind im On-Demand-Zeitalter, in dem jede und jeder gemäß eigenen Präferenzen das abruft, was sie oder ihn besonders interessiert. Und diesen Paradigmenwechsel, den haben die allermeisten journalistischen Medien noch nicht vollzogen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Tatsächlich, weil früher bei der Zeitung, früher, auch ich habe ja noch gedruckte Zeitungen gelesen, war es ja so, dass man, ich habe natürlich Feuilleton gelesen oder Kultur, wie das hieß, und dann Neues aus aller Welt. Aber ich habe mich dann bei der Politik oder sogar beim Sport trotzdem überraschen lassen. Und das ist ja etwas, was heutzutage kaum mehr stattfindet, wenn du sozusagen nur noch interessengesteuert irgendwas scrollst, weil du eben diese Sachen, die dich eigentlich nicht interessieren, dann auch sehr schnell überscrollst, oder?
Und das kommt zweierlei zusammen. Es gibt Ressorts, Sparten, Gattungen, die strukturell immer etwas weniger Publikum hatten. Beispielsweise die Kulturteile. Aber ein Publikum von Aficionados, leidenschaftliche Leserinnen, Nutzer, Zuschauerinnen, Hörer. Mhm. Und diese Treuesten der Treuen, die werden vernachlässigt. Wenn man auf die Klickmaximierung setzt, dann baut man die Kulturteile ab, wie das große Schweizer Medien auch getan haben. Wirtschaftsteile baut man ab. Das ist das eine. Und das zweite, wir leben sowieso in verrückten Zeiten, in hypernervösen Zeiten. Und wenn der Journalismus auch selbst noch hypernervös wird, dann verziehen sich einfach viele Leute und wollen von dem nichts mehr wissen. Die Zahl der sogenannten News-Deprivierten, der Nachrichtenmüden, der Nachrichtenvermeider, die steigt laut dieser wunderbaren Untersuchung des FÖG, des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich, rapide.
Heidi fragt im Chat, wo finde ich denn noch guten Journalismus?
Also ich will hier nicht eine oder die
keine
eine
Namen
Zeitung
nennen.
Oder das andere Blatt nennen, aber es findet sich nach wie vor. Und dort, wo noch investiert wird, dann lohnt sich's ja auch. Mhm. Ich nehme zwei Beispiele. Doch, mein früheres Blatt, dem ich fast 20 Jahre meines Lebens, meines Berufslebens, eines wunderschönen Berufslebens verdanke, die Wochenzeitung Die Zeit,
in Hamburg,
hat das Privileg, eine Verlegergeschwister zu haben, die über die Jahre kontinuierlich in Die Zeit investiert haben. Und daraus ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Und die größte Erfolgsgeschichte in Europa ist das französische Weltblatt Le Monde. Da hat der Verleger über 16 Jahre investiert, die Redaktion von 300 auf 550 Stellen aufgestockt. Und so hat sich die Zahl der Digitalabos von 300.000 auf 600.000 verdoppelt. Und deshalb lohnt es sich zu investieren. Ich meine, früher wurde ein Großteil der Finanzierung des Journalismus durch Werbung, durch Kleinanzeigen erzielt. Das ist weggefallen. Das ist abgewandert zu Online-Märkten, zu sozialen Medien, zu Suchmaschinen, jetzt zu KI-Plattformen demnächst. Und also muss sich der Journalismus selbst verkaufen, selbst finanzieren. Und zu diesem Zweck müsste er mehr Substanz bieten. Das Gegenteil ist in den meisten Medienhäusern passiert. Die Verleger, die Verlage haben die Redaktionen abgebaut. Und die versuchen dann, ihren Substanzverlust, ihren Kompetenzverlust wettzumachen, indem sie reißerischer werden. Und diese kurzfristige Klickmaximierung, die geht nicht auf. Es kommt auf die langfristige Nutzerbindung. Wie übrigens auch bei den Buchhandlungen.
Ja, das ist ähnlich, tatsächlich. Ich bin gerade noch hängen geblieben, ich frage dich gleich noch zur Digitalisierung, weil mich das wirklich interessiert. Aber aus dem Chat, weil ihr könnt ja auch im Chat eure Fragen stellen und das möchte ich prioritär behandeln, fragt Krisi, was war bisher ihr größter Lebenserfolg? Du hast jetzt gerade gesagt, du warst bei der Zeit, du hast so viele Stationen durchgemacht, am Schluss SRG-Generaldirektor. Was würdest du als größten Lebenserfolg bilanzieren?
Also im Privaten, das der größte Lebenserfolg, den habe ich überhaupt nicht zu verdanken. Das ist meine Frau Claudia, der dieses Buch auch gewidmet ist.
Und ein paar ordentliche Kinder.
Ja, die kommen
aus denen, was geworden ist.
Ich wollte es kurz machen und nicht zu viel über das Private reden.
Ja, ja. Aber beruflich?
Und beruflich eine Station in meiner Laufbahn, die keiner kennt, die auch nie erwähnt wird. Ich war 7 Jahre lang Präsident einer kleinen, großartigen Universität in Genf. Das Institut Universitaire des Hautes Études Internationales et du Développement. Mhm. Und das wurde mit dem Völkerbund gegründet in der Zwischenkriegszeit. Den Völkerbund gibt es schon lange nicht mehr, ist abgelöst worden später durch die UNO. Aber dieses intellektuelle Zentrum des verblichenen Völkerbunds, das bleibt. Und das waren 7 Jahre, in die wir investiert haben. Die Zahl der Professorinnen und Professoren von 45 auf 70 erhöht worden. Aber die Zahl der Studentinnen und Studenten ist bei 1000 geblieben. Hoch anspruchsvoll.
Was kann man da studieren?
Da kann man internationales Recht, internationale Beziehungen, Geschichte der internationalen Beziehungen, internationale Ökonomie, internationale Ethnologie, alle Dimensionen, die eine internationale Relevanz
Zusammenarbeit haben, sozusagen als Grundlage haben.
Und das ist das am stärksten Bleibende, was ich in meinem Berufsleben getan habe. Da gibt es jetzt einen neuen Campus, 2 Studentenhäuser und. Also ich benutze die Gelegenheit ganz missbräuchlich dieser Frage, um mal diese schöne Etappe zu evozieren.
Das ist aber auch richtig, weil die anderen Etappen sind ja vielleicht nicht mehr so hoffnungsvoll. Das hat sich jetzt auch so hoffnungslos angehört, was du gesagt hast, als gehe alles den Bach runter. Das mit der Digitalisierung ist natürlich schon auch eine Gefahr für den Journalismus, oder? Was bedeutet das?
Aber ich bin kein Kulturpessimist, sondern im Gegenteil ein Kulturoptimist. Ich sehe, dass die Digitalisierung auch große Chancen eröffnet. Da können einzelne Journalistinnen und Journalisten sehr viel, beispielsweise wenn sie aus Substack schreiben oder Videos oder Cartoons veröffentlichen, ein riesiges Publikum erreichen, manchmal mehr als herkömmliche Medien. Ich sehe, wie sich internationale Investigativnetzwerke entwickelt haben, die gemeinsam, manchmal über 45 Länder zusammen, riesige Datenleaks auswerten. Also es gibt natürlich eine Herausforderung des Journalismus, aber es gibt auch wunderbare Chancen. Und diesen digitalen Journalismus, auch wenn ich nicht mehr ganz der Jüngste bin, nach 50 Jahren im Metier, den will ich immer noch erschließen.
Ah, das ist gut. Susanne fragt nämlich, was kann der Einzelne tun, jetzt vom Publikum aus betrachtet, von den Nutzenden, Digital-Abo lösen? Oder was wäre die Unterstützung derjenigen, die Journalismus tagtäglich nutzen?
Ja, klipp und klar, Susanne, ein Abo jener Medien, die es verdienen, dass sie
Qualitätsmedien.
Dass sie auch finanziell unterstützt werden. Es gibt so viele Menschen, die lösen wie selbstverständlich ein Netflix-Abo und überlegen sich es tausendmal, bevor sie das Abo eines hervorragenden journalistischen Mediums lösen. Und ich finde, das eine ist so wichtig wie das andere. Sagen wir mal Netflix und die Zeit.
Also das ist eine gute Kombination, ehrlich gesagt. Ich hätte noch eine Mitgliedschaft in der Museumsgesellschaft anzubieten. Da gibt es 400 Zeitschriften und Zeitungen bei uns am Limmatquai.
Aber das ist auch eine zu besuchen ist auch eine schöne Sache.
Und wir haben jetzt zu wenig über das Buch gesprochen und sind leider am Ende unserer Zeit. Aber das ist ein Grund mehr, darauf hinzuweisen, dass man dieses Buch bei Ex Libris kaufen kann, weil Lesen tatsächlich bildet und weil auch die Befassung mit solchen Themen wahnsinnig wichtig ist für unsere Zukunft, weil auch demokratierelevant. Das war ja in dem Vorwort auch herauszuhören.
Und wie sagte doch der Werbespruch eines bekannten Verlags, Lesen ist weniger langweilig.
Ja, das ist so, genau. Vielen Dank, Roger Dübeck. Dank dir.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.